Vielen Dank auch für die Textlesung. Mit dem Text wollen wir uns nämlich heute ein Stück beschäftigen. Ich weiß nicht, wer von euch alle schon mal im Norden Deutschlands Urlaub gemacht hat. So an der Nordsee- oder Ostseeküste. Und an der Küste Deutschlands, da gibt es viele Leuchttürme. Die sehen so oder so ähnlich aus. Und ein Leuchtturm, der gibt Orientierung. Der gibt eine Richtung vor. Ein Leuchtturm, der bewahrt auch vor Tragödien, nämlich dass Schiffe in Seenot geraten. Und jahrhundertelang haben diese Leuchttürme Leben gerettet. Und irgendwann kam dann so die Satellitennavigation auf und die war natürlich viel besser als die Leuchttürme. Und die Schiffe konnten jetzt immer direkt erkennen, wo sie sich befanden. Und man fing an, auf Leuchttürme zu verzichten. Nämlich mit dem Argument, sie sind überholt, sie sind irgendwie oldschool, das ist eine alte Technik. Sie wurden umgebaut zu Museen, zu Restaurants, zu Wohnungen. Aber als das Wetter mal schlechter wurde und die Technik, die Navigation auf einmal ausfiel, kamen auf einmal Schiffe wieder in Seenot, weil sie nicht mehr wussten, wo das Ufer ist. Die waren orientierungslos, weil die Technik versagte und die Leuchttürme nicht mehr leuchteten. Und die Leuchttürme, nicht alle, aber einige, wurden wieder in Betrieb genommen, weil man merkte, okay, so ganz ohne Leuchttürme geht es eben doch nicht. Leuchttürme sind lebenswichtig. Und der größte Leuchtturm in Deutschland, der steht auf Helgoland. Und ich habe mir sagen lassen, der leuchtet 52 Kilometer auf das Meer hinaus bei klaren Nächten. Also ein Leuchtturm, der ist von Weitem zu sehen. Meistens befinden sie sich irgendwie so auf vorgelagerten Inseln, so kurz vor dem Festland. Und das Leuchtfeuer oben, es dreht sich, damit es eben überall zu sehen ist. Und je höher dieses Feuer ist, desto weiter kann man halt sehen. Durch die Erdkrümmung ist das klar. Je höher das Licht ist, desto weiter kann man es auch sehen und es ist sichtbar. Und wir als Christen und wir als Gemeinde, wir haben die Aufgabe, Leuchttürme zu sein. Das Licht, wie gesagt, der Leuchtturm, es leuchtet, es leitet die Schiffe, es gibt Orientierung. Und genauso können wir Christen Orientierung geben in einer dunklen Welt. Und wir leben ja gerade in sehr spannenden Zeiten. Überall erleben wir viele Krisen. Wir erleben Kriege weltweit. Ukraine-Krieg. Trump und Putin treffen sich mal nicht. Keine Ahnung, es geht immer auf und ab. Es ist so ein Auf und Ab der Gefühle, hat man manchmal so den Eindruck. Man weiß gar nicht so richtig, was passiert morgen, was passiert in den nächsten Tagen, alle sind irgendwie gespannt. Und wenn wir auch weiter in die Medien, in die Zeitung einfach reinschauen, dann sehen wir von Polizisten, die erschossen werden, wo irgendwo Attentate geschehen, wo Unfälle geschehen, wo Menschen aus Versehen irgendwo in eine Menschenmenge reinfahren mit Absicht oder auch, wie gesagt, aus Versehen als Unfall. Und wir sehen, dass die Welt nicht in dem Zustand ist, wie sie sein sollte. Und das gesamte Weltklima würde ich einfach mal als rau bezeichnen, als eine raue See. Und gerade in diesen dunklen Zeiten bin ich überzeugt von, können wir als Gemeinden eben ein Licht sein. Wenn wir unsere Berufung kennen, wenn wir wissen, dass es unsere Aufgabe ist, Leuchtturm zu sein. Und egal, ob du schon immer Christ bist, ob du ein junger Christ bist oder ein Christ, der lange im Glauben steht, der für Jesus brennt, egal was. Wir alle haben diesen Auftrag. Lass dein Licht leuchten. Denn Gott hat großes Potenzial in jeden Menschen, in jeden von uns hineingelegt. Und wir können damit einen Unterschied in der Welt machen. In unserer Umgebung, in unserem Dorf, in unserem Ort, an unserem Arbeitsplatz. Und wir können dort, wo wir sind, ein Leuchtturm sein. Denn wenn das Wetter rau wird, dann rufen die Leute nach Orientierung. dann rufen sie nach Leuchttürmen. Und wie gesagt, wir und die Gemeinde, also wir persönlich, aber auch wir als Gemeinde, wir sind solche Leuchttürme, wir können solche Leuchttürme in der Gesellschaft einfach sein. Der Bibeltext aus Matthäus 5, Vers 13 haben wir eben gelesen. Und dieser Bibeltext, der steht in dem Kontext der Bergpredigt. Jesus redet zu der Volksmenge und er sieht diese Volksmenge und er steigt auf einen Berg. Deshalb eben die Bergpredigt. Und er ruft die Jünger aus den Zuhörern heraus und die Jünger, die auf diesen Ruf reagieren, die kommen zu ihm und sie hören ihm zu. Und er beginnt mit den Seligpreisungen, selig sind alle, die glauben und so weiter, was es da alles gibt. Und dann folgt dieser Text. Und dieser Text, er beginnt mit zwei Bildern und diese Bilder, die starten jeweils mit ihr seid. Das ist ein Doppelgleichnis, was wir hier lesen. Und ein Doppelgleichnis, wenn das kommt in dem Bibeltext, dann betont das so die Wichtigkeit der darauf folgenden Aussage. Das, was jetzt kommt, das ist wichtig. Hört gut zu. Durch ein Doppelgleichnis wird einfach die Verkündigung, wird das Wort viel, viel merkbarer gemacht. Und die Jünger werden halt hier eben direkt angesprochen mit ihr seid. Und dann folgt eben das Gleichnis und man kennt hier auch diesen parallelen Aufbau. Ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und was sind so die Eigenschaften von Salz? Salz ist erstmal, würde ich sagen, wichtig. Salz ist ein Grundgewürz. Salz gehört irgendwie in jede Mahlzeit hinein. Jeder, der ein bisschen kochen kann oder kocht, weiß, Salz wird benötigt, damit man ein bisschen Geschmack ranbekommt. Ist also ein Geschmacksträger, weil ohne Salz ist das Essen fade. Und ich koche auch gerne und ich nutze viel Salz. Und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel Salz. Dann muss man es halt ein bisschen wieder strecken oder keine Ahnung, muss man sich irgendwas überlegen. Meine Frau, die ist ja so ganz anders, die ist das Gegenteil von mir, die würde wahrscheinlich auch ohne Salz auskommen. Aber Salz ist wichtig, es ist Geschmacksträger. Noch eine Eigenschaft von Salz ist nämlich unscheinbar. Salz löst sich auf. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Nudeln gekocht hat und was Nudelwasser gesalzen hat. Und wenn das dann kocht und man dann die Nudeln reintun möchte, man überlegt, habe ich jetzt gesalzen oder nicht? Entweder salze ich nochmal, könnte sein, dass ich doppelt gesalzen habe, habe ich es versalzen, das ist die Gefahr, die dann besteht, oder man muss es einfach schmecken. Weil man sieht Salz nicht im Gegensatz zu anderen Gewürzen wie Pfeffer oder was auch immer man da reinmachen kann, alles. Salz ist sehr unscheinbar. Und wie gesagt, zu viel oder zu wenig Salz, beides schmeckt irgendwie nicht. Es kommt wirklich auf die richtige Dosierung an. Und noch eine Eigenschaft von Salz. Salz konserviert. Salz konserviert Lebensmittel. Es entzieht Lebensmitteln das Wasser. Und somit schützt es die Lebensmittel vor dem Schlechtwerden, vor dem Verfaulen. Und so hat man früher einfach Lebensmittel auch in Salz eingelegt, um sie lange haltbar zu machen, bevor es Kühlschränke und so weiter auch gab. Und Salz macht also schmackhaft, Salz konserviert, es schützt Lebensmittel. Und ich bin überzeugt, genauso macht die Nächstenliebe die Jünger schmackhaft für die Welt. Sie haben den Auftrag, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und genauso wie Salz das Essen eben schmackhaft macht, so macht die Liebe zum Nächsten den Glauben des Christseins einfach schmackhaft. Und das Salz macht einen Unterschied, auch wenn man es nicht sieht. Auch wenn man es im ersten Moment nicht wahrnimmt, sondern erst, wenn man es schmeckt. Und wenn Jesus in die Nachfolge ruft, dann bist du Salz. Bonhoeffer sagt das so in seinem Buch Nachfolge: Sie sind es, ob sie es wollen oder nicht. Jünger Jesu sind das Salz dieser Erde. Ob sie es wollen oder nicht, sie sind es. Und das Gleichnis vom Salz, das ist ja auch mit einer Warnung verbunden. Wenn das Salz kraftlos und fade wird. Wie wird Salz fade? Wie wird es kraftlos? Unser heutiges Salz, was wir kennen, was wir kaufen, das ist in der Regel oder wird fast oder eigentlich nicht mehr fade. Das kennen wir gar nicht, weil das Salz so rein ist, dass es nicht fade werden kann, weil reines Salz wird nicht fade. Aber Salz mit Zusätzen wie mit Jod, mit Kräutern, da kann es die Wirkung verlieren. Und gerade früher, zur Zeiten hier des Neuen Testaments, da besaß eben Salz noch gar nicht diese Reinheit, wie wir es heute kennen. Und es waren so größere Beimengen von anderen Mineralien einfach dabei. Und dann bei längerer und bei ungeeigneter Lagerung, da wurde Salz wirklich wie ausgewaschen. Es wurde fade, es wurde kraftlos und es schmeckte nach nichts mehr. Es hatte eben keine Wirkung mehr. Und dann lesen wir hier, wenn das Salz wird hinausgeworfen und es wird zertreten werden. Das sind Gerichtsworte, die hier verwendet werden. Wenn Jünger sich der Welt angleichen, geht ihre Salzkraft verloren. Und wenn sie nicht ihrer Berufung folgen, eben das Salz zu sein, dann geht ihre Salzkraft verloren. Und um das nochmal zu unterstreichen, wird er jetzt hier dieses Doppelgleichnis angefügt und es kommt diese Aussage, ihr seid das Licht der Welt. Was sind die Eigenschaften von Licht? Eine Welt ohne Licht würde einfach nicht funktionieren. Ich bin jetzt kein Biologe, aber Licht, das ist lebensnotwendig. Das ist die sogenannte Photosynthese, ja, wo die Blätter aus dem Kohlendioxid, was wir ausatmen oder was einfach auch produziert wird, eben wieder Sauerstoff produzieren und herstellen. Das nennt man Photosynthese, diese Verwandlung von Kohlendioxid zu Sauerstoff. Und das geschieht nur, indem Licht auf diese Blätter fällt. Licht macht hell. Ein Fußballspiel ohne Flutlicht, das ist langweilig. Die Bundesliga, da rollt der Ball gerade wieder und ein Fußballspiel ohne Licht, man sieht nichts, man erkennt nichts, das ist langweilig. Und die Erfindung von Strom und der Lampe, die machte die Nacht im Prinzip zum Tag. Ich bin mal vor einiger Zeit von Frankfurt über Katar geflogen und wir sind da in Doha in Katar bei Nacht gelandet. Und die Stadt, wenn man ankommt, das sieht richtig schön aus. Die ist einfach hell. Die ist hell erleuchtet und man landet dann so in dieser Stadt hinein. Und das ist irgendwie unglaublich schön. Und ich bin auch schon mal in Kinshasa, in der Demokratischen Republik Kongo gelandet, mitten in Afrika. Kinshasa ist die Hauptstadt, eine Millionenmetropole, mehrere Millionen Menschen wohnen dort. Und als wir da losgeflogen sind und wir aus dem Fenster geguckt haben, ich hätte euch gerne ein Foto mitgebracht, aber da haben wir nichts gesehen. Da war kein Strom vorhanden, da war kein Licht. Ab und zu sahen wir mal irgendwo noch was wie so ein kleines Lagerfeuer flackern. Aber die Stadt war an sich dunkel. Licht macht auch Atmosphäre. Schafft eine Stimmung. Gerade bei einem Candlelight-Dinner, so ein schönes Kerzenlicht, das macht einfach eine warme, eine wohlige Atmosphäre. Auch indirekte Beleuchtung überall macht es nett. Und so ein sonniger Tag, wenn die Sonne rauskommt, das erfreut uns doch irgendwie alle. Das erfrischt die Seele, das erfreut das Herz und man fühlt sich gleich viel, viel wohler. Und mancher trübe Herbsttag, der drückt dem einen oder anderen schon mal auf die Stimmung. Und Jesus bezieht jetzt seine Jünger durch dieses ihr seid das Licht und ihr seid das Salz, bezieht die Jünger mit in seinen Auftrag ein. Wenn wir das hören, ihr seid das Licht dieser Welt, dann denken wir normalerweise sofort wahrscheinlich, Moment, Johannes 8, Vers 12 steht doch, Jesus ist das Licht dieser Welt, das Licht der Nationen. Aber wenn Jesus jetzt zu uns sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann gibt uns das als seine Nachfolger Würde und eine Wertschätzung. Und es zeigt eben unsere Bestimmung, Licht zu sein, ob ihr es wollt oder nicht. Und stell dir wirklich mal vor, du lebst als dieser Leuchtturm, als dieses Licht in dieser Welt. Du gehst morgens an die Uni, in die Schule, als Licht dieser Welt. Und bist dort ein Leuchtturm. Du gehst an deinen Arbeitsplatz als Schreiner, Klempner, Buchhalter, Einkäufer, Verkäufer, keine Ahnung, als Licht dieser Welt. Du gehst in die Schule, als Lehrer oder als Schüler, als Licht dieser Welt. Du bringst Licht in diese Dunkelheit. Du gehst als Licht der Welt. Du verlässt dieses Gemeindehaus als Licht dieser Welt. Und es ist keine religiöse Selbstüberschätzung, wenn wir sagen, wir sind das Licht der Welt, weil Jesus das zu uns sagt. Er sagt, du bist das Licht dieser Welt. Und er will mit dir und mir, mit seinen Jüngern, will er nämlich seine Geschichte schreiben. Und es ist Gottes Herzensanliegen, dass du nicht auf der Ersatzbank irgendwie sitzen bleibst, sondern wer treu nachfolgt und seinen Dienst tut, dann kann man das nicht übersehen. Wir Christen, wir haben eine Ausstrahlung, die bis in den letzten Winkel der Erde dringt. Und gerade wenn es dunkel ist, dann dürfen wir als Christen Leuchttürme sein. Dann dürfen wir Orientierung geben. Dann dürfen wir leiten. Und daher benutzt Jesus jetzt hier das Bild von der Lampe. Die Lampe, das war so ein Tongefäß, mit im Prinzip zwei Öffnungen. Oben in die Mitte, da hat man so ein bisschen das Öl reingegossen und vorne hat man so einen Docht reingesteckt. Der Docht ragte einfach in das Öl hinein und hat ihn dann vorne angezündet und dann hatte man so eine Öllampe. Und diese Öllampen, die dienten damals einfach der Beleuchtung. Gerade nachts, um die Räume, um die Dunkelheit eben zu vertreiben, um das Haus hell zu machen. Und es folgt hier diese Aufforderung, eben das Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Der Scheffel, das war ein Hohlmaß, das war im Prinzip ein großer Messbecher. Und wenn man das Licht darunter gestellt hat, dann macht das eigentlich keinen Sinn. Weil eben dann die Lampe den Raum, den sie hell machen soll, nicht mehr hell machen kann. Dass immer noch Dunkelheit herrscht. Das macht vielleicht mal in manchen Fällen Sinn, mal das Licht zu verstecken. Über Gideon kann man das nachlesen, Richter 7, die haben ja mal ihre Fackeln in Tonkrügen versteckt. Da macht es mal im Moment Sinn. Aber grundsätzlich gibt es nicht viele Situationen, wo es Sinn macht, sein Licht irgendwie zu verstecken. Weil man will ja, dass der Raum erleuchtet wird. Und deswegen gehört eben die Lampe auf ein Lampengestell. Und so ein Lampengestell, das ist ein Gestell aus Metall oder aus Holz gewesen, aus Keramik. Und die Lampe wurde einfach auf dieses Lampengestell gestellt, damit sie ihre Leuchtkraft optimal ausnutzen kann, damit sie eben nicht auf dem Boden stehen musste, sondern ein bisschen erhöht, wie eben so ein Leuchtturm, damit sie eben weit leuchten kann und den ganzen Raum erhält. Und somit leuchtet die Lampe dann in jede Ecke und sie leuchtet allen im Haus. Gottes Liebe, seine Botschaft, die soll sich ausbreiten. Und ich kleines Lämpchen, ich kleines Licht, ich darf daran teilhaben. Und damit so ein kleines Licht in den Raum erhält, wurde es eben strategisch positioniert. Es wurde sinnvoll positioniert. Und genau so sollen auch wir uns als Licht von Gott platzieren lassen. An die Stelle, wo Gott uns hingestellt hat. Die Gott für uns vorgesehen hat, damit wir dort unser volles Potenzial einfach ausschöpfen können. Und egal wie klein dein Licht ist oder meinst, dein Licht zu sein, an der richtigen Stelle wirst du dein gesamtes Umfeld erleuchten. Und du wirst gute Auswirkungen, es wird gute Auswirkungen haben. Und der Vers 16 zum Schluss, der ist so ein bisschen wie so eine Zusammenfassung der Verse. Wir sind das Licht der Welt, indem wir unser Licht leuchten lassen. Und zwar in aller Öffentlichkeit. Salz, das schmeckt man, Licht, das sieht man und man kann das Licht eigentlich nicht verbergen. Und eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann einfach nicht verborgen bleiben. Und man hatte natürlich sofort, oder die Jünger hatten natürlich sofort das Hügelland von Galiläa vor Augen. Nazareth und Jerusalem, das sind alle Städte, die auf Bergen liegen. Und die Juden wussten genau, was er meinte. Tagsüber eine Stadt auf dem Berg, die ist schon von Weitem zu sehen. Als ich letztens mit meinem Fahrrad zur Burg Greifenstein gefahren bin, dann kommt man unten so an im Tal und man sieht oben diese Burg. Man sieht sie schon von Weitem einfach leuchten. Und man sieht sie, man fährt drauf zu. Eben die ganze Zeit. In der Dämmerung sieht man immer noch so die Silhouette vor dem etwas helleren Himmel. Und abends, wenn es dunkel ist und diese Stadt erleuchtet ist, wenn diese kleinen Lichter überall brennen, auch dann sieht man die Stadt immer noch, die erleuchteten Gebäude. Gottes Botschaft kann nicht verborgen sein. Wie diese Stadt, die auf dem Berg liegt. Sie kann nicht verborgen sein. Deshalb sagt Gottes Botschaft frei und offen einfach auch in die Welt hinaus. Gottes Botschaft, das ist keine Geheimlehre. Wir müssen nichts verschweigen. Jesus selbst hat frei und öffentlich gelehrt in Synagogen und auch im Tempel. Und diese Aufforderung, die gilt mir persönlich, aber sie gilt auch uns als Gemeinde. Lass dein Licht leuchten. Und Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt in seinem Buch Nachfolge, also ich zitiere nochmal, nicht etwas euch Gegebenes, also etwa eure Predigt ist das Licht, sondern ihr selbst seid es. Nicht nur unser Reden, sondern wir selbst sind das Licht. Und unser missionarischer Auftrag, der wird hier in Vers 16 nochmal präzisiert. Jesus sagt hier nicht, damit sie eure gute Verkündigung, eure gute Predigt hören. Das sagt er hier nicht, sondern er sagt, damit sie eure guten Werke sehen. Die Verkündigung ist hier sicherlich mit eingeschlossen, aber die Werke, das, was wir tun, das reicht viel, viel weiter. Und sie bringen das ganze Verhalten irgendwie so zum Ausdruck, was wir meinen, was wir denken. Es geht hier nicht um irgendeine Werkgerechtigkeit, ja, dass wir jetzt Werke tun müssten, um gerecht vor Gott zu stehen. Wir kommen zum Glauben ohne Werke. Die Erlösung gibt es ohne Werke, das ist klar. Aber wir bleiben im Glauben, in der Nachfolge durch Werke. Und aus dem Sehen der guten Werke, da resultiert dann der Lobpreis Gottes. Es geht dann um die Erlösung und die Errettung am Kreuz. Menschen sollen den Vater im Himmel verherrlichen, der sie errettet hat, der sie erlöst hat. Und die Jünger sollen das vom Vater empfangene Licht, was sie bekommen haben, eben in die Welt hinausleuchten, damit Menschen Gott, den Vater, anbeten. Der das wahre Licht ist. Lass dein Licht leuchten, damit Menschen zu Anbetern Gottes werden. Lass dein Licht leuchten, damit Menschen zu Anbetern Gottes werden. Und der Glaube, der das verstanden hatte, hat Auswirkungen im Leben. Dann werden wir sichtbar werden als Christen. Nachfolge, das ist eine sichtbare Entscheidung, die in diesem Leben stattfindet. Wenn ich Jesus nachfolgen möchte, dann sieht man das. Es gibt natürlich auch eine demütige Variante. Wir wollen irgendwie demütig sein und eben nicht auffallen und sich irgendwo hinsetzen und am besten die Füße hochlegen. Jesus kommt schon irgendwann wieder. Hauptsache ich bin dabei. Aber Jesus will, dass wir auffallen. Er will nicht, dass wir uns verstecken, uns unter den Scheffel irgendwie stellen. Er will, dass wir sichtbar sind in unserem Umfeld, da wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat. Und Jesus will, dass unser ganzes Leben leuchtet. Und ich zitiere, entschuldigt noch einmal Dietrich Bonhoeffer, sein Buch Nachfolge geht ja um diese ganze Bergpredigt und hat da ziemlich viel zu geschrieben. Und Gemeinde Jesu, die unsichtbare Gemeinde sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Als ich das gelesen habe, da habe ich schon geschluckt. Gemeinde Jesu, die unsichtbar sein will, ist keine nachfolgende Gemeinde mehr. Und das Zitat, das ist ziemlich hart, das ist eine deutliche Ansage. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen, dass wir als Gemeinden in unseren Orten, wo wir sind, wo Gott uns hingestellt hat, völlig egal, dass wir sichtbar werden, dass wir sichtbar bleiben. Die Menschen, die sollen sehen, dass es uns gibt. Indem wir im Dorf mit dabei sind, indem wir mit anpacken, indem wir helfen, was du auch erzählt hast, wenn wir das gesehen haben, dass wir nicht nur sagen, okay, wir ziehen uns jetzt zurück, sondern wir sind da, wir wollen helfen. Und wir haben aber auch eine Botschaft zu verkünden. Wir sollen nicht irgendwie auffallen durch Meckern, was eben in der Gesellschaft oder auch gerade in der Politik alles irgendwie schief läuft. Man hat ja schon das Gefühl, irgendwie von einer politischen Regierung oder die nächste Regierung wird es irgendwie immer schlimmer oder keine Ahnung oder nicht besser oder alle kriegen irgendwie die Krisen nicht in den Griff. Und wir sind schnell mit Meckern dabei. Und wir sollen eben nicht meckern, sondern dort, wo wir auftauchen, sollen wir Gottes Botschaft verkünden in dieser dunklen Welt. Dort sollen Menschen aufblühen, sie sollen ermutigt, sie sollen gestärkt werden. Sie sollen eben die Erlösung finden. Lass dein Licht leuchten, damit Menschen zu Anbetern Gottes werden. Das ist das Ziel Gottes. Und manche Christen, die betrachten das Leben als Christ eben wie so ein Zuschauer. Sie holen sich eine Tüte Popcorn, setzen sich hin, sie schauen zu, sie kommentieren alles von außen, sitzen irgendwie so in ihrer Kommentatorenbox und bleiben auf Distanz. Und sie wissen immer alles besser. Aber sie haben noch nie einen Handschlag gemacht. Und Jesus will, dass wir als Spieler aufs Feld kommen. Dass wir aktiv dabei sind. Und jeder Fußballprofi, der ärgert sich, wenn er im Publikum sitzen muss, weil er krank ist oder weil er gesperrt ist, weil er verletzt ist, keine Ahnung. Ein echter Fußballprofi hat keine Lust, der hat keinen Bock auf eine Tribüne. Selbst die Ersatzbank, die ist ihm zu wenig. Ein Fußballer mit Leidenschaft, der will spielen, der will aktiv ins Geschehen eingreifen, der will sich ins Getümmel werfen. Und wir suchen immer wieder Ausreden. Ich will noch heiraten, ich will noch ein Haus bauen, ich will vielleicht erst noch den Schulabschluss machen, keine Ahnung. Ich bin zu krank, ich bin zu schwach, ich kann das nicht mehr. Ja, die Lebenssituationen sind unterschiedlich. Aber Gott hat uns in diese Situation hineingestellt. Und unsere Berufung ist es, eben ein Leuchtturm zu sein. Und dein Leben, das findet jetzt statt. Du bist jetzt auf dieser Erde. Und Jesus sagt zu dir, du bist das Licht dieser Welt. Hier in der Gemeinde bist du das Licht dieser Welt. Gleich, wenn wir nach Hause gehen, beim Rausgehen, bist du das Licht dieser Welt. Wenn du dich ins Auto setzt oder an den Tisch setzt, du bist das Licht dieser Welt. Wenn du mit den Nachbarn sprichst, heute vielleicht noch, du bist das Licht dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Wir müssen uns die Frage stellen, wollen wir Zuschauer sein? Oder wollen wir uns aktiv beteiligen? Um uns herum erlebe ich viele Menschen, die irgendwie in Seenot sind, die Orientierung suchen, die Hilfe brauchen. Und wir müssen uns überlegen, will ich dem nur zuschauen und wie sie untergehen? Oder möchte ich wirklich ein Leuchtturm sein und ihnen Orientierung schenken? Ist Leuchtturm sein nicht auch irgendwie ein bisschen stressig? Ich würde sagen, ja. Ist ein Leuchtturm sein mit Arbeit verbunden? Ja, würde ich auch denken. Wenn ich mein Licht leuchten lasse, dann muss ich aktiv werden. Ich kann mich nicht ausruhen. Aber der Ruf von Gott, der verändert eben alles. Und in 1. Petrus 2, Vers 9 lesen wir, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Wir erleben einen grundlegenden Wechsel als Christen. Er hat uns aus der Finsternis in das Licht gerufen, in sein Licht. Und wir sind das Licht dieser Erde. Und wir müssen seine Botschaft, unser Auftrag ist es, seine Botschaft in diese Welt hineinzubringen. Das alte Leben, die Finsternis ist vorbei. Wir haben ein neues Leben im Licht. Und die Prioritäten, sie verändern sich einfach dadurch. Mein Herz verändert sich, meine ganzen Lebensperspektiven verändern sich. Wenn ich Christ geworden bin, dann verändert sich mein Leben. Wenn mich Gottes Liebe erreicht, entsteht in mir der Wunsch, selbstlos für andere zu leben. Und wo kannst du dich vielleicht investieren? In der Gemeinde, im Ort, in der Gesellschaft, im sozialen Bereich. Wir sind beschenkt. Jeder von uns ist beschenkt. Und zwar so sehr, dass wir davon weitergeben können. Wir werden nicht zu kurz kommen, weil Jesus Christus uns immer wieder umsorgt und für uns sorgt, wenn wir für ihn unterwegs sind. Da bin ich überzeugt von. Und vor einem Jahr, da wurde mein Fahrrad geklaut. Ich hatte lange darauf gespart. Und dann hat mir jemand einen kleinen Privatkredit gegeben, um ein neues und noch ein besseres Fahrrad kaufen zu können. Und am Ende habe ich den Betrag, der mir geklaut wurde, einfach erlassen und geschenkt bekommen. Das hat mich einfach wahnsinnig gefreut, dass Gott sorgt, dass Gott das sieht. Weil das ist Liebe in Aktion, dass Menschen sich von Gott gebrauchen lassen. Gott sorgt für die, die sich von ihm senden lassen. Wir haben es vorhin in dem einen Lied gesungen, euer Helf soll ein Zeichen der Liebe sein. Unser Dienst, unser Helfen soll ein Zeichen der Liebe sein. Wie sieht deine Liebe in Aktion aus? Vielleicht beim Babysitterdienst, das Haus bei einem jemand Älteren mal putzen, der eben nicht mehr so gut zu Fuß ist, das den Rasen mähen bei alten, kranken oder auch berufstätigen Geschwistern. Für jemanden da sein und einfach mal zuhören. Das merke ich immer wieder, wie wichtig das ist, einfach den Leuten zuzuhören. Menschen besuchen, einfach mal vorbeigehen, 10 Minuten, 15 Minuten Zeit nehmen und fragen, wie geht's dir? Mal an der Haustür klingeln. Das sind für mich Leuchttürme, die ihr Licht leuchten lassen. Und wenn das durch uns geschieht, dann lenkt es den Blick zu Gott. Wenn wir es in diesem Auftrag tun und die Botschaft damit verkündigen, dann lenkt das den Blick zum Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, wo es Erlösung und Errettung gibt für jeden. Lasst dein Licht leuchten, damit Menschen zu Anbetern Gottes werden. Gott wünscht sich Anbeter. Mit 12 Leuten hat Jesus sein ganzes Leben geteilt. Am Ende sind noch 11 übrig geblieben, ohne Judas. Und hat 11 einfache Leute hinterlassen. 11 Leute ohne Studium, ohne irgendwelche Sprachkenntnisse, mit manchmal sehr herausfordernden Charakteren, von, ich sag mal, Zöllnern bis hin zu Zeloten, bis hin zu Leuten, die den Mund nicht halten konnten. Aber er wusste, mit diesem Haufen wird es funktionieren. Und es hat funktioniert. Weil bis in die letzten Winkel der Erde ist seine Botschaft gekommen, oder noch nicht ganz, aber auch bei uns hier in Dillenburg, hier im Westerwald, auf Mademühlen, ist diese Botschaft angekommen. Aus Israel, aus Jerusalem. Weil er wusste, es wird mit diesen 11 Leuten funktionieren. Auch wenn es menschlich wahrscheinlich irgendwie utopisch schien. Gott hat ein Licht angezündet und dieses Licht, es strahlt. Und ich habe den Auftrag, eben Licht und Salz zu sein. Eben den Unterschied zu machen. Orientierung zu geben. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinden, völlig egal welcher Couleur, dass wir eine Strahlkraft entwickeln für Jesus Christus. Weil wenn ich denke, ich bin doch nur so ein kleines Licht, das mag alles sein, aber ein Licht, zwei Lichter, drei Lichter, 10 Lichter machen schon wieder viel heller. 20 Lichter wird es doch heller. Und darum geht es. Viele kleine Lichter ergeben ein immer größeres Licht. Und das ist irgendwie nicht mehr zu übersehen. Am Anfang des Jahres war ich auf einem Männerwochenende und da hatten wir einen Lagerfeuerabend und ich hatte das Holz am Anfang noch schon klein gemacht. Erst wirklich so ganz klein, dann immer so ein bisschen größer. Wir haben es dann sehr einfach angezündet. Haben erst das kleine Holz drauf getan, also wirklich so wie so Späne, ja. Dann so die kleinen Ästchen. Das Feuer wurde immer größer. Und irgendwann haben wir ganze Stämme draufgeworfen. Also wirklich solche Stämme haben wir auf das Feuer geschmissen und haben dort Lagerfeuer gemacht. Das Feuer, das wurde immer größer. Je mehr dazu kam, desto wärmer wurde es, desto mehr Strahlkraft entwickelte es. Und ich war froh, dass die Feuerwehr an diesem Abend selbst ein Feuerwehrfest hatte und beschäftigt war und sich nicht unser Feuer angeguckt hat, weil das war schon ziemlich groß. Aber es, was klein anfing, mit einer kleinen Flamme, mit einem kleinen Licht, wurde durch immer mehr, immer größer. Und so ist es auch bei uns als Gemeinde. Zu zwei, zu dritt, zu vier, zu fünf, zu zehnt entwickeln wir einfach viel mehr Strahlkraft als nur alleine. Und da steckt dann wirklich Manpower dahinter. Und jeder von uns wurde mit Gaben und mit Fähigkeiten und mit Talenten beschenkt. Und ich wünsche mir, dass wir uns immer die Frage stellen, wie können wir als Gemeinde unser Licht leuchten lassen? Wie können wir in diesem Jahr unserem Dorf dienen? Wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben Jesus Christus, wir haben seine Botschaft und wir haben den Auftrag. Und wie können wir nun unser Licht strategisch positionieren, damit es möglichst viel gesehen wird? Und Jesus beschreibt hier den Auftrag der Jüngerschaft in diesem Text. Und der Auftrag eben der Jünger ist, Salz der Erde und Licht dieser Welt zu sein. Menschen sollen zur Erkenntnis Gottes kommen, sie sollen die Erlösung finden. Normalerweise ist der Auftrag des Messias, das Licht zu sein, aber Jesus ergibt uns, seinen Jüngern, eben Anteil an seinem Auftrag. Und das wünsche ich mir, dass wir das mitnehmen, heute an diesem Vormittag aus diesem Sonntag. Lass dein Licht leuchten, damit Menschen zu Anbetern Gottes werden. Amen.